Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Freunde.
Vor der da oben, wie die gesenkte Sau, muss es so sagen.
Sportgondel Folge 2, heute mit meiner Wenigkeit Thomas Jensen und am anderen Ende der Leitung Benny Rücklin, Rollstuhl-Basketballtrainer in der Bundesliga der RBB München Iguanas. Servus Benny.
Hi Thomas, servus.
Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Wir reden heute natürlich allgemein über Rollstuhlbasketball, über euren Verein, die München Iguanas. Und aber zu Beginn auch erstmal über dich, wenn es in Ordnung ist.
Natürlich.
Was ja für viele Leute sehr überraschend ist und auch für mich, als ich das erste Mal vor 3 Jahren circa bei euren Spielen war, dass viele Rollstuhlbasketballspieler neben dem Platz überhaupt nicht angewiesen sind auf dem Rollstuhl und nach dem Spiel aufstehen und den Rollstuhl links liegen lassen. Und auch du hast keine Beeinträchtigung, hast aber früher Rollstuhlbasketball gespielt, auch in der Bundesliga. Wie bist du zu dem Sport überhaupt gekommen?
Ja, ich bin, wann war das? Ich glaube 92 oder 93, als wir mit meinen Eltern, da war ich irgendwie 7 Jahre alt, die erste Wohnung in Heidelberg bezogen haben. Da hat unter mir ein Junge im gleichen Alter gewohnt, der war halt auf den Rollstuhl angewiesen und es wurde für viele Jahre ein sehr guter Freund und mit ihm waren wir halt auf dem Freiplatz und so weiter und irgendwann waren wir mal in der Hobbygruppe und ich habe immer zugeschaut und als dann mal ein paar Spieler zu wenig da waren, hat man mich in so einen Stuhl gesetzt und dann sind wir gemeinsam dann in den Verein, in die Jugendgruppe, in die Ligen und auch fast zusammen dann in der Bundesliga kurz gewesen. Also es war so eine coole Reise.
Das heißt, wie alt warst du, als du das erste Mal circa im Rollstuhl gehockt warst?
Vielleicht 9 oder so, 8 oder 9.
Und hattest du dann noch andere Sportarten, die du zu dem Moment hattest? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, ich hatte jeden Tag irgendwas. Also ich habe Tischtennis, Tennis, Rudern, Fußball mal kurz, so Badminton mal kurz, halt Rollstuhlbasketball. Also ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas gemacht immer. Das war so Teil meines Lebens, dass ich nach der Schule vielleicht irgendwelche Hausaufgaben gemacht habe und dann zum Sport bin.
Und wann hast du gecheckt, okay, Rollstuhlbasketball, das ist es? Das ist jetzt meine Sportart, weil inzwischen liebst du ja fast für den Rollstuhlbasketball.
Ja, es war tatsächlich so. Die anderen Sportarten waren halt einfach nur so Hobby. Da, klar, die sozialen Kontakte und die Sportart, die waren alles cool, aber das war nie so, das hat nie so gebrannt, sage ich mal. Und beim Rollstuhlbasketball, diese Community und der Sport, die haben mich schon schnell gefangen. Und dann habe ich nach und nach eigentlich alles sein lassen außenrum und habe irgendwann nur noch mehrmals die Woche Rollstuhlbasketball gespielt und noch 1-2 Sachen so nebenbei gemacht, aber dieses tägliche, jeden Tag eine andere Sportart, ist dann alles für Rollstuhlbasketball irgendwann mal weggefallen.
Hast du da irgendwie, gab es in deiner Jugend irgendwie, ich sag mal in anderen Sportarten oder vor Bekannten oder Freunden, bist du da ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, warum du jetzt auf einmal Rollstuhlbasketball so abgehst?
Ja, natürlich, in der Jugend, da gibt es natürlich irgendwelche Vögel, die sich dann die Witze drüber machen und so, aber gleichzeitig wurde das auch immer respektiert. Also die Witze waren nie boshaft gemeint, sondern es war halt immer so, wie man über jeden lacht für das, was er tut. Wurde halt mal drüber gelacht, dass ich Rollstuhlbasketball spiele und ich habe mitgelacht. Aber es war halt immer cool mit allen und was in der Schulzeit nicht so war, dass Leute mal bei Spielen waren und so, wenn ich mal gespielt habe, das kam dann erst in der Uni mehr, als die Leute sich mehr interessiert und erwachsener wurden, glaube ich auch. Also ich glaube, in der Jugend, wenn man das nicht, dem nicht begegnet, dann macht man das mal vielleicht in der Schule, wenn man Glück hat, kurz mal irgendwie so ein Rollstuhlprojekt, aber das war es dann auch wieder. Und dann irgendwann interessiert man sich mehr und geht vielleicht mal zum Spiel und bleibt dann daran hängen.
Rollstuhlprojekt in der Schule, da können wir später auch noch drüber reden, wenn wir zu euch kommen. Da seid ihr ja relativ aktiv als Iguanas. Wie ist es dann gekommen? Du hast dann den Sprung in die Bundesliga geschafft. Da warst du wie alt?
Mit 16, glaube ich.
Mit 16 und dann wo? Welcher Verein war das damals?
Ich habe da mit dem Benni, der hieß auch zufällig Benni, waren wir erst in der Jugendgruppe, dann in der kurz in der dritten Mannschaft, schnell in der zweiten Mannschaft. Und da wurden wir mit 2003 mit Heidelberg Deutscher Meister und Süddeutscher Meister. Also wir wurden mit der Zweitligamannschaft Meister der Bundesliga Süd und unsere erste Mannschaft wurde Meister der Bundesliga. Und da habe ich schon so ein paar Spiele, so als Bankspieler durfte ich da mitfahren. Und die Saison drauf hat dann so eine wichtige Stütze auf meiner Position den Verein oder hat aufgehört zu spielen. Und da habe ich dann richtig losgelegt in der Bundesliga in Heidelberg. Und die Mannschaft ist dann irgendwann leider zerfallen. Und dann sind wir mit ein paar anderen Kumpels, mit Lars Lehmann und Peter Kleinhans, nach Frankfurt gegangen. Da habe ich dann 2 Jahre während meinem Abiturjahr und während meinem Zivi-Jahr habe ich in Frankfurt gespielt, 2 Jahre. Und dann kam München halt auf mich zu und ich wollte halt irgendwas Ingenieurtechnisches studieren. Das gab es in Heidelberg nicht. In Frankfurt war es auch nicht super, so die Aussichten eher Darmstadt und es wäre dann wieder eine Pendlerei gewesen. Und in München kannte ich halt die Truppe schon so ein bisschen. Und das hat alles so gepasst eigentlich von Studium, von der Stadt. Ich wollte ein bisschen weiter weg von Heidelberg und nicht jeden Tag da in der unteren Straße versacken.
Das heißt aber, dein Abitur in Frankfurt hat nicht so sehr unterm Rollstuhlbasketball gelitten, dass es nicht mit dem Ingenieurstudium hingehört hätte.
Ja, das war, also ich war nie der fleißigste Schüler, aber wenn ich mich für eine Sache interessiert habe, da war ich da ganz gut drin und wenn nicht, dann habe ich mich halt durchgequält und so war das auch im Abitur immer. Also ich habe nicht viel Einsatz gezeigt, viel mehr beim Basketball. Also ich bin auch vor der Abi-Prüfung eher ins Training und habe mich dann nach dem Training noch 2 Stunden irgendwie hingesetzt, als dass ich nicht ins Training gehe und ein Training verpasse. Also ich habe da klare Prioritäten gesetzt, habe es aber dann trotzdem geschafft, wurde sogar für Mechatronik auf der TU genommen und habe das ein halbes Jahr lang so ausprobiert und bin dann aber zum Bauingenieurwesen eben gegangen, ein Jahr später. Was ich auch eigentlich immer machen wollte.
Also zeitgleich Bauingenieurwesen und gespielt beim USC München. Das war dann 2000 wie viel, wo du nach München gekommen bist?
2006.
Und dann, 7 Jahre später, oder 2013, hast du mit ein paar Leuten die Iguanas gegründet.
Genau, wir haben dann 7 Jahre Bundesliga in München gespielt, auch relativ erfolgreich, waren irgendwie Vizepokalsieger und waren in den Playoffs 2-mal und ich wurde schon, also ich war 2-mal phasenweise Spielertrainer auch in der Zeit, war Kapitän der Mannschaft, war Vorstand auch beim USC irgendwann mal und dann ist es leider so gekommen, dass sich die Liga sehr stark entwickelt hat und wir haben versucht, diese Entwicklung irgendwie auch vom damaligen Verein USC einzufordern, dass da halt mehr passiert und wollten auch selber mehr machen. Da, damals hat meine ganze Crew, die heute noch die Spieltage so mitbetreut, beim USC schon angefangen, damit zu helfen und viel zu tun. Ja, und dann hat es mit dem Trainer damals nicht gepasst und dann hat sich der Verein USC München hinter den Trainer gestellt und hat gesagt, ja, sorry, wenn ihr nicht spielen wollt, dann spielt halt für euch alleine. Und dann haben wir auf eigene Kosten eigentlich noch die Liga gehalten und dann hat USC die Bundesliga abgemeldet, ohne uns zu fragen und wir haben halt so ohne Verein dagestanden eigentlich dann kurz. Und aus der Not und irgendwelchen Blödeleien, die damals halt was los Leguan waren, also überall, wo ich war, war der Grüßspruch immer was los Leguan, haben wir dann die Iguanas gegründet. Also wirklich aus der Not heraus. Ich habe wirklich, der Verein, der bestand noch gar nicht, ich habe einfach irgendeinen, so der Lutz hat schnell ein Logo gebastelt. Ich habe dann mit dem Logo so ein Briefpapier, so schnell ein Word irgendwie zusammengeschustert und habe dann an den Staffeltag Regionalliga einen Antrag gestellt, dass sie uns in die Regionalliga aufnehmen. Also in der Bayernliga hätten wir so oder so starten dürfen, aber das wäre 5. Liga, also hätten wir 5 Jahre gebraucht, um irgendwo wieder hinzukommen oder 3-4 Jahre, um in so Richtung Bundesliga zu kommen. Und dann waren wir halt da beim Staffeltag, ohne dass den Verein bestand eigentlich.
Das heißt aber, ihr wusstet auch von Anfang an, wenn wir schon den Verein gründen, dann wollen wir auch wieder ganz nach oben.
Na, das war eigentlich nicht so, weil wir mussten erstmal, das war wirklich auch ein Kampf, weil der USC München, der ist ja wirklich ein Traditionsverein und die Spieler, die dort dann bei uns in der Bundesliga waren, die hatten ja dem USC München auch viel zu verdanken. Also so ein Florian Fischer oder so, die wurden vom USC München aufgefangen und stark gemacht und groß gemacht. Und solche Leute wurden dann halt natürlich vom USC bedrängt, ja, bleib bei uns, und von uns bedrängt, ja, auf, wir machen weiter mit der alten Crew. Und so wussten wir gar nicht, wie viele Spieler wir haben. Es ging eigentlich nur darum, dass wir spielen. Und wir hatten Glück, die Laura war da in den USA und ich habe ihr gleich geschrieben.
Laura Fürst.
Ja, Laura Fürst, ja, die war ein Jahr auf dem College und ich habe ihr gleich geschrieben, ja, Laura, wir müssen neu gründen, wärst du dabei? Dann hat sie zugesagt, die Johanna war eh dabei, ich war dabei, Markus Haberkorn war dabei. Und den Rest, den mussten wir halt schauen. So Flo und Robel, die hatten Doppellizenz, aber da musste man gucken, in welche, wo sie ihre Prioritäten setzen. Die waren dann erstmal beim USC. Und dann gab es halt noch den Florian Fischer, den haben wir irgendwann mal überzeugt. Stefan Markus hat mitgemacht, der hat früher beim USC gespielt. Und Serchan Ismail, der war auch so treu und hat gesagt, ja, ich will da bei euch bleiben. Also eigentlich waren wir nur 5 Spieler und 2 Doppellizenzler.
Jetzt muss ich aber zugeben, von den Namen sagen mir nur noch, also natürlich du, Laura Fürst, Florian Mach, Gabriel Robel und also Johanna Willin. Okay, und der Rest, die haben sich dann irgendwann, hat sich's weitergezogen.
Ja, ja, also schon im ersten Jahr kam dann irgendwann der Roland dazu und der Pidi kam dazu sehr schnell. Und dann waren wir eigentlich so eine halbwegs stabile Truppe in der Regionalliga. Sind da auch, das Lustige war Ben Döring, der hat damals auch bei USC gespielt, der ist nach Rosenheim und der Sepp Wernberger war da. Also die hatten auch eine ganz gute Truppe. Und das war so unser Rivale dann in der Regionalliga, das war ganz nett. Aber wir sind dann sofort aufgestiegen und dann in der zweiten Liga hatten wir dann schon über 10, 11 Spieler. Also irgendwie sind dann nach und nach immer wieder neue Leute dazugekommen. Das war eigentlich ganz cool. Und Flo und Robel, es war immer ein Kampf, gerade beim Flo, da war der USC sehr dahinter. Aber der hat immer wieder dann uns zugesagt, Jahr für Jahr. Also da haben wir wirklich über Jahre gekämpft, dass der immer wieder bleibt.
Du hast vorher gesagt, also die Liga damals, wo ihr noch beim USC wart, hat sich sehr stark entwickelt und vom USC konntet ihr dann nicht so mitziehen. Was waren das für Entwicklungen?
Ja gut, so RSV Landil war natürlich so wie der FC Bayern im Fußball. Die hatten schon schnell eine volle Halle und ein hohes Budget, aber da sind dann viele Teams nachgezogen nach und nach. Also Zwickau war immer mal wieder dabei. Dann kam Thüringen auf, wo plötzlich Hamburg hat mit dem HSV da eine Kooperation gegründet und mit der BG Klinik in Hamburg einen großen Sponsor gefunden. Und alle Vereine haben sich so nach und nach mehr entwickelt und viel für die Zuschauer getan und richtige Sponsorenkonzepte aufgestellt. Die Rhinos Wiesbaden kamen da gleichzeitig, Kaiserslautern war mal kurz dabei und war richtig cool unterwegs. Und wir haben halt immer noch so zu 20. in der Halle gedümpelt bei Spieltagen. Und das hat uns halt nicht gefallen und da wollten wir einfach mehr. Also wir wollten halt mehr Präsenz, mehr Aufmerksamkeit und mehr Initiative vom Verein. Und das haben wir dann jetzt versucht, über die letzten Jahre bei den Iguanas umzusetzen, aber natürlich auch gleichzeitig in der Stadt wie München festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Ja, also wir hatten natürlich mal 200-300 Leute in der Halle und klar haben wir ein paar Sponsoren, haben unser Branding ein bisschen aufgestellt und wir sind jetzt keine Unbekannte mehr, aber es ist schon harte Arbeit da, diesen Weg mit so einer Randsportart wie Rollstuhlbasketball zu gehen.
Das liegt wahrscheinlich, also gerade in München, am allgemeinen, ich sag mal, allgemein deutschen Problem, dass Fußball einfach übermächtig ist und alles einnimmt, oder?
Ja, das kommt dazu natürlich, dass wir da mit Haching 60, dann kommt irgendwie noch Türkoğlu und Bayern und was weiß ich, also die Fußballvereine, die sind ganz klar übermächtig in München. Aber es gibt, glaube ich, auch so irgendwie, ich weiß gar nicht, aber ich glaube an die 20 Bundesligisten. Also dann gibt es den Schach und dann gibt es irgendwie, Football ist ja mit Munich Cowboys und dann gibt es, glaube ich, noch eine Mannschaft. Rugby hat, glaube ich, eine Bundesliga. Also wirklich viele Sportarten, die ohne Behinderung schon eine Randsportart sind. Die Volleyballer auch und so, die brauchen auch Sponsoren, ja. Und die sind dann teilweise immer noch attraktiver als wir wahrscheinlich im Grundsetup, wenn es nicht... Also wenn man Rollstuhlbasketball nicht kennt, dann nimmt man wahrscheinlich einen Bundesliga-Volleyballer eher als einen Bundesliga-Rollstuhlbasketballer. Und so müssen wir halt wirklich deswegen schauen, dass wir die Leute in die Halle kriegen und zu zeigen, wie geil unser Sport eigentlich ist. Und das ist in München natürlich eine Herkulesaufgabe, das muss man einfach so sagen. Da hat Wetzlar mit so einem Handballverein und Rollstuhlbasketball und 20.000 Einwohnern oder wie viel die haben, ich weiß gar nicht. Und Gießen als Basketballstandort daneben ist natürlich auch hilfreich wahrscheinlich. Die haben ein geileres Setup für sowas als wir jetzt in München, wo wir gegen alle kämpfen und die Fußballer sowieso schon 98% aller Firmen begeistert haben.
Würdest du also trotzdem sagen, auch wenn du sagst, es ist schwierig, aber jetzt 7 Jahre, nachdem ihr den Verein gegründet habt, ihr seid in der Bundesliga angekommen, bist du trotzdem all in all zufrieden oder was ist so dein Zwischenfazit nach 7 Jahren?
Ja, also wir sind natürlich, hätten wir uns gewünscht, dass wir mal ein großen Sponsor irgendwie an Land gezogen hätten. Also wir haben mit Geldhauser einen sehr, sehr tollen Förderer, der uns also wirklich treu und jedes Jahr super unterstützt. Und allein die Auswärtsfahrten, dass wir die Busse immer kriegen, das ist halt, das fängt schon so viel auf an Organisation, an Geld, an Finanzen und das ist einfach cool. Und ohne die würden wir es gar nicht schaffen, ehrlich gesagt. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Sponsoren, die auch was für uns tun. Aber da sage ich, hätten wir halt mal so einen Haupt- und Premium-Sponsor mal gerne gefunden gehabt in den letzten Jahren. Aber da arbeiten wir jetzt weiter daran. Aber so vom Sport her ist ja überragend mit 4 Mannschaften. Also wir sind wirklich unter den 3 größten Vereinen in Deutschland innerhalb von 7 Jahren und haben noch andere Rollstuhlbasketballvereine neben uns. Das ist schon eine gigantische Leistung, glaube ich, von allen in unserem Verein. Und ich glaube, so dass die Gruppe an sich, die macht es aus, weil die Leute überlegen, wo sie hin sollen, dann kommen sie halt zu uns, wenn es in Bayern ist oder in der Münchner Umgebung, weil wir halt so viele junge Spieler haben, aufstrebende Nationalspieler, Junioren-Nationalspieler, die halt diese Clique so zusammen machen und verbinden und die so den Kleber bilden und den Magnet für uns. Also es ist natürlich, haben wir ein cooles Trainerteam, aber ich glaube, so diese Gemeinschaft, die wir erzeugt haben, die ist das, was uns stark macht in der Spieler- oder regionalen Akquise.
Vielleicht kurz noch zum Sponsorenthema, dass die Zuhörer das ein bisschen einordnen können. Es ist nach wie vor so, also ihr sucht nicht Sponsoren, um noch und noch mehr Geld zu generieren, sondern es ist ja so, dass ihr nach wie vor komplett auf ehrenamtlicher Basis funktioniert, oder? Auch die Spieler.
Ja, genau. Also wir versuchen gerade für Spieler, die viele Aufwände betreiben, halt so einen Ausgleich zu schaffen. Das nennt sich ja Aufwandsentschädigung. Also das versuchen wir, soweit es geht, irgendwie auszugleichen mit Aufwandsentschädigungen. Aber auch das ist, glaube ich, weniger als die Spieler und die Sportler teilweise verdient haben, die jeden Tag, manchmal wirklich täglich fast in der Halle stehen. Und das ist alles ehrenamtlich. Also wir haben jetzt ein Sponsorenkonzept aufgestellt. Wir haben uns gewerblich gemacht. Also wir dürfen alle Sponsoren annehmen, die Lust haben, uns zu fördern. Wir haben da keine irgendwelche gemeinnützigen Barrieren mehr. Aber funktioniert Stand heute alles auf ehrenamtlicher Basis und wird auch wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren noch so bleiben.
Großes Thema ja aktuell, was da auch ein bisschen reinspielt. Inwieweit wirft euch da die aktuelle Corona-Situation nach hinten? Ich meine, aus allen Sportarten gibt es ja Meldungen, auch bezüglich Sponsoren, dass es aktuell ein bisschen schwieriger ausschaut.
Ja, das ist so. Also ich glaube, das Thema ist für uns leichter als für andere. Also man stelle sich vor, man hat eine Mannschaft und zahlt für die irgendwie 200.000 Euro im Jahr. Und dann kommt ein Sponsor und sagt, 100.000 fallen weg. Dann ist es im Vergleich was anderes, als wenn wir bei uns sagen, okay, wir haben irgendwie ein Budget von 40.000 Euro und da sagt jetzt halt einer, 10.000 fallen weg. Es tut auch super weh, aber ich glaube, das ist jetzt so, ich will jetzt nicht sagen Glück im Unglück, aber wir haben halt nicht so viel zu verlieren, dadurch, dass wir so eine regionale und stabile gemeinnützige Basis haben, als ein Verein, der halt davon lebt, dass halt 2, 3 Sponsoren irgendwie im mittleren, fünfstelligen Bereich Geld geben und einer von denen dann wegfällt. Ich glaube, das ist viel, viel härter, als es uns treffen könnte. Und ich hoffe, dass es keinem so passiert, aber das ist so was, wo wir jetzt mehr oder weniger das wahrscheinlich gut auffangen können. Und ich hoffe, alle anderen können das auch. Aber natürlich müssen wir mit allen Sponsoren reden und müssen wahrscheinlich schauen, wie es denen geht jetzt zur neuen Saison. Das steht jetzt alles an. Und ich hoffe, dass alle dabei bleiben und bin mir sogar fast sicher, dass es so sein wird.
7 Jahre jetzt hat Iguanas. Abgesehen vom Wirtschaftlichen, was sind denn so die Momente, die dir als Mensch, Iguana von der ersten Stunde in Erinnerung bleiben? Also bei mir, wo ich das erste Mal bei euch in der Halle war, das war zufällig beim ersten Bundesligasieg, wo ihr die ganze Zeit geführt habt gegen Landil, übermächtige Mannschaft, Haushoher Favorit, ihr führt die ganze Zeit und dann gleicht Landil, glaube ich, 2 Sekunden vor Schluss aus und Kim Robbins macht mit der Sirene, euer Australier, mit der Sirene den Wurf fast von der Mittellinie zum ersten Bundesligasieg. Also ein brutaler Moment, also der mich halt so gepackt hat. Sind das auch die Momente, die dir als Trainer im Gedächtnis bleiben hauptsächlich, oder?
Ja, also solche Siege, klar, der Sieg gegen Landil, dass man den ersten Bundesliga-Sieg gegen Landil einfährt mit so einem Buzzerbeater, das ist natürlich so eine einmalige Geschichte und natürlich erzählt man die gerne und das Video schaue ich auch immer noch gerne an. Aber es gibt schon so auch andere Momente im Verein, die so, keine Ahnung, wenn die zweite Mannschaft das erste Mal gespielt hat oder die Mädels das erste Mal gespielt haben oder unsere Jungen das erste Mal einen Korb machen, das sind für mich auch alles Momente, die halt so vielleicht sogar teilweise wichtiger sind als jetzt der erste Bundesligasieg. Der war so, glaube ich, für den Moment war das so das Geilste, was sonst passiert ist. Aber so auf lange Sicht gesehen schaue ich halt gerne da zurück, wie wir wirklich halt aus dem Nichts die Mannschaften gegründet haben, die jungen Spieler gefördert haben, dass die jungen Spieler jetzt irgendwie in der Nationalmannschaft sind teilweise. Das ist das, was mich so mehr berührt oder emotional packt als jetzt, also auf Dauer, ja. Ich sage jetzt, der geilste Moment seit Vereinsgründung war der Sieg gegen Landil. Das wäre halt falsch, weil das Geilste ist halt, was wir kreiert haben. Und da war dieser Sieg eigentlich kein großer Teil davon. Ja, das war halt nur ein Sieg. Der erste Sieg und wichtiger Sieg und ein historischer Sieg. Aber dieser Aufbau der Mannschaften, der Spieler, die Community, das ist was, worauf ich stolzer bin als auf den Sieg.
Okay, dann, wenn wir drüber reden, wie schafft man es, jetzt geht es nicht um Sponsoren, sondern wirklich um Menschen, um Sportler, wie geht ihr das an, dass ihr Münchner oder auch Leute aus dem Umland für Roche Basketball begeistert? Was ja offensichtlich funktioniert, wenn du die Mannschaften aufzählst, die ihr schon alle habt.
Ja gut, die Sportler, die fangen, also das sind ja die kleinen Vereine, die Sportler erstmal zum Roche Basketball bringen. Also wir haben ja mit Murnau, dem Krankenhaus, so einen kleinen Pool, wo halt viele junge Querschnittsgelähmte, die sich irgendwie verletzen oder in den Rollstuhl kommen, einfach behandelt werden und wir dadurch schon ersten Kontakt knüpfen. Die Rollstuhlbasketballgruppe dort wird teilweise von unseren Mitgliedern geleitet und die gleichzeitig Vorstände oder Mitglieder beim RSV Murnau sind. Also da haben wir so einen guten Kontakt, einen guten Draht, dass wir da hin und wieder mal einen neuen Sportler bekommen, was natürlich sehr cool ist. Aber die sind ja nicht immer aus München. Und dann sind es halt Vereine wie Ingolstadt, wie Ulm, wie, keine Ahnung, Rosenheim, Salzburg und alles, was so in der Umgebung ist. Das sind dann die Vereine, die Spieler entwickeln. Auch der USC München, die haben so eine riesengroße Kindergruppe, was uns fehlt oder was wir nicht haben, wofür ich sie wirklich beneide. Und danach war das halt erstmal harte Arbeit, also man musste telefonieren und schauen und die mal ins Training einladen und dann ein gutes Training machen und dann hatten die Bock und sind wiedergekommen, so Leute wie Lukas zum Beispiel.
Lukas Glossner, der inzwischen bei euch Bundesliga spielt.
Genau. Und heute ist es aber so, dass halt wie gesagt, diese Community, die Iguanas haben jetzt einen Namen. Die Spieler, die kommen auch zu unseren Bundesligaspielen, extra angefahren aus den ganzen Städten, sehen dann, was wir so machen und wie das so ist. Und dann haben die halt auch Lust, zu uns zu kommen. Also viele schreiben dann uns auch einfach an, so darf ich mal ins Training kommen und so weiter. Das ist jetzt das so die Früchte, die wir tragen durch die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben. Und heute haben halt die Spieler Bock, dann das mal mitzuerleben. Und das ist so das, was wir dann, was uns auszeichnet, sage ich mal. Und wenn die aber dann da sind, das sage ich auch und predige ich immer jedem Trainer von uns auch und eigentlich gebe ich es auch gerne an alle anderen Teams weiter. Wenn dann mal halt einer in der Halle steht, der Rollstuhlbasketball spielen will, dann darf der nicht links stehen bleiben und zuschauen, sondern dann muss ihn halt packen und motivieren und gleich betreuen und zeigen, was man so machen kann, damit der halt dann wiederkommt. Weil wenn er dreimal zuschaut, so schau erst mal zu und dann fahr mal um die Halle und der Rest macht dann was anderes, dann verlieren die ja die Motivation, dann gehen die halt irgendwie zum Tischtennis, wo sie dann sofort einen Schläger und einen Ball in die Hand kriegen und spielen können.
Dann habt ihr ja noch euer Projekt, wo ihr aktiv an die Schulen geht, um den Sport vorzustellen.
Genau, ja, da machen wir seit 2019 2018 haben wir das aufgebaut, zusammen mit meiner Schwester, weil die gerade eine eigene Agentur gegründet hat und da so einen Draht zur Aktion Mensch geschaffen hat. Und das Projekt heißt Rollstuhlbasketball macht Schule und wir haben eben, wie viele, ich glaube 12 Rollstühle haben wir da über das Projekt gekauft, damit wir halt immer einen Pool an Stühlen haben, die für Kinder ab, sagen wir mal, 10, 12 Jahren passen, bis hin zu 16, 17, 18. Und dann bieten wir den Schulen in München oder im Landkreis München an, dass wir zu denen kommen mit Stühlen, mit Trainern und denen mal so eine Erfahrung, Rollstuhlerfahrung mitbringen. Also sowohl im Alltag, also wir kriegen von Streifenleder auch Alltagsstühle dafür, als auch im Sport dann, dass wir halt da kommen, denen zeigen, wie ist das, Rollstuhl zu fahren, was für Barrieren findet man da und dann andersrum dieses Barriere abbauen, dass man jeder sich in einen Sportstuhl setzt, das ein reines Sportgerät ist und dann auf Augenhöhe sich zusammen mit Behinderten und Nichtbehinderten begegnet und sozusagen Sport treibt und nicht irgendwelche Bewegungstherapien im Rollstuhl. Also dieses Bild, dass der Rollstuhl so eine Barriere ist, das ist ja tatsächlich im Alltag, aber diese Barrieren lassen sich sehr gut überwinden, wenn man sich dazu der Sache stellt, dass man das halt lernt, was macht man mit einem Bordstein, was macht man mit irgendwelchen Treppen oder was auch immer man da trifft. Und gleichzeitig halt eben der Sportstuhl, der diese Barrieren komplett löst und das komplett nur auf den Sport und den Spaß reduziert und die Behinderung eigentlich ein bisschen vergessen lässt.
Und also was macht ihr da für Erfahrungen? Wie nehmen die Kinder Rollstuhlbasketball an? Weil, also für die meisten Kinder ist es ja eine weit entfernte Sportart, mit der sie noch keinen Kontakt hatten davor.
Ja, für die Kinder ist es halt, also ich glaube schon, dass die Erfahrung für die wichtig ist, ja, dass es das gibt, dass Menschen im Rollstuhl sich Sport machen und wir haben da ja auch immer erfahrene Trainer dabei, die tatsächlich im Rollstuhl sitzen und die dann auch mal zeigen können, was da alles drin steckt, was für Potenziale. Und dann ist es für die aber halt auch so ein Spaßerlebnis. Also wo sie wirklich vergessen, dass der Rollstuhl ein Hilfsmittel ist, sondern dass der Rollstuhl halt ein Action- und Spaßgerät wird und die dann damit einfach anfangen zu spielen und wirklich vergessen, dass sie in einem Rollstuhl sitzen. Und das ist ja was ganz Cooles.
Aber konntet ihr durch das Projekt schon neue Iguanas gewinnen?
Ja, also wir haben viel Interesse gewonnen, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Kinder dann sofort im Training erscheinen. Ich glaube, das ist so ein Prozess, der jetzt erst kommt irgendwann mal, wenn die das verarbeitet haben und dann mal bei einem Spiel von uns waren und dann vielleicht doch mal Lust haben, es auszuprobieren. Das ist schon immer noch so eine Schwelle, über die man springen muss, glaube ich.
Also ihr betreibt ja durchaus Engagement, Aufmerksamkeit für Rollstuhlbasketball zu gewinnen. In München, jetzt bist du ja schon weit rumgekommen als Rollstuhlbasketballer und auch als Funktionär. Warst auch U20 22 Co-Nationaltrainer mal, glaube ich.
Ja.
Wie siehst du denn aktuell die Entwicklung generell des Sports in Deutschland? Wie stellt sich Rollstuhl Basketball an, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu gewinnen?
Ja, generell ist, glaube ich, alles okay. Ich glaube, es ist jetzt ein gutes Setup geschaffen, dass wir ein gutes Jugendsystem haben, so ein Aufbausystem mit Landestrainer, mit U19-Nationaltrainer, U22-Trainer, A-Trainer. Also diese Stufen für die jungen Spieler, die sind alle geschaffen. Ich glaube, im Breitensport ist es noch dieses ganze System, was da aufgebaut wurde, noch nicht so ganz angekommen. Also ich glaube, es gibt immer noch viele Kids, die jetzt irgendwie in einem Verein stecken, wo eben nicht so viel gemacht wird. Und ja, also dieses Vermarktung Rollstuhlbasketball, die fehlt halt auf nationaler Ebene noch komplett. Also es wird viel versucht. Diese RBBL wurde gegründet, jetzt hat der DRS sich auch neu aufgestellt mit Laura Löffler und Christoph Küffner, die jetzt auch ein bisschen mehr versuchen, Richtung Marketing und Rollstuhlbasketball zu gehen. Aber es ist noch lange nicht so, dass das irgendwie Hand und Fuß hat und Hand in Hand geht. Also Rollstuhlbasketball wird von den Vereinen betrieben, das ist ganz klar, das sage ich auch immer wieder ganz ehrlich. Und die Vereine, die da wenig machen, da passiert auch wenig. Die Vereine, die da viel machen, die bringen auch viel. Da kommen dann halt auch junge Sportler hervor. Und das ist die Aufgabe des Verbandes, allen Vereinen Mittel an die Hand zu geben, um eben Rollstuhlbasketball für jedermann attraktiv zu machen. Das ist das, was eigentlich bis heute noch nicht da ist und fehlt. Und wo aber jetzt hoffentlich daran gearbeitet wird. Und dann vielleicht noch dazu ist wichtig, dass es gibt ja diese RBBL AG, die den Profisport.
RBBL steht für Rollstuhlbasketball Bundesliga.
Genau, ja. Die den Rollstuhlsport auf so einer semi-professionellen Ebene bewerben will. Also so wie halt eine Bundesliga oder wie die Bundesliga oder halt die Handball-Bundesliga oder so weiter oder die BKBBL, dass halt wirklich so die Mannschaften alle so eine Basis haben, die sie vermarktet. Und dann gleichzeitig wollen, glaube ich, jetzt Christoph Küffner und Laura Löffler das halt auf diesem Breitensport-Ebene auch machen, Rollstuhlbasketball vermarkten. Aber aus meiner Sicht muss das halt alles aufeinander aufbauen. Also die Leute gehen halt zu Bundesligaspielen und nicht zu irgendwelchen Bayernligaspielen oder irgendwelchen Regionalspielen. Und deswegen muss dieses ganze Marketingkonzept für die Basis sein, aber von oben natürlich beworben werden. Und da sehe ich bis heute noch kein Mittel, dass die gefunden haben, da zusammenzuarbeiten. Und da hoffe ich sehr, dass da mal was passieren wird.
Sind da in der Vermarktung, im Promoten von Rollstuhlbasketball, hast du den Eindruck, dass andere Länder Deutschland voraus sind? Läuft es in anderen Ländern besser?
Ja, wenn man hört, dass der italienische Rollstuhlbasketballverband 5 Millionen Euro Corona-Geld bekommen hat für die Ligen, dann ist das ein Budget, das bei uns in der Liga wahrscheinlich in 5 Jahren nicht fließt. Das heißt ja, dass die Sportart viel, viel größer akzeptiert ist als bei uns in Deutschland oder größere Akzeptanz hat. Und ich glaube schon, dass Länder wie Großbritannien, da ist das überall in den Medien und die haben so ein geiles von der Basis auf Marketingkonzept, wo sie halt wirklich jedes Jugendturnier, jedes kleine Event, das da passiert, das hat halt das gleiche Setup, die gleiche Marketingstrategie, den gleichen Aufbau und da wird halt wirklich Action gemacht. Die haben irgendwie 32 Jugendmannschaften, was bei uns, da kriegst du nicht mal 5 Jugendmannschaften zusammen, teilweise Jahr für Jahr in den Landeskadern. Und das ist halt so, oder in Spanien, die haben jetzt auch viele, viele Jugendarbeit sich irgendwie erarbeitet. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Da muss halt der Austausch irgendwie passieren. Klar, Großbritannien hat viele Soldaten, dadurch auch viele behinderte Sportler vielleicht. Das ist auch immer so eine Sache. Türkei, China, die haben halt auch viele behinderte Menschen. Leider aber auch für die Behindertensportart natürlich auch einen größeren Pool an Sportlern. Und da ist halt in Deutschland, ich denke wirklich, was die Marketingarbeit oder die Popularität des Sportarts nach außen ist halt zu wenig gemacht. Und gleichzeitig ist es schon so, dass die Struktur, die Basisstruktur sehr, sehr gut ist. Ja, also wir haben eine starke Liga, wir haben ein starkes Trainerteam, eine starke Ausbildung, aber leider halt spielt sich das alles nur intern ab und wenig nach außen.
Das heißt aber, es liegt deiner Meinung nach, ich sag mal grob, einfach wirklich am Marketing, dass sich die Sportart schwer tut und nicht daran, dass es immer noch so diese Denkweise gibt, plump gesagt, Behindertensport ist jetzt nicht so unbedingt interessant.
Ja gut, das geht ja Hand in Hand. Ja. Jeder, der Rollstuhlbasketball nicht kennt, der denkt bis heute, dass wir in irgendwelchen Krankenhaus- oder Flughafenrollstühlen Ball hin und her schmeißen. Und das rauszukriegen, das bedarf halt Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und ich denke, dass da uns andere Länder weit, weit voraus sind. Ja.
Okay, wieder weg von ganz groß Rollstuhlbasketball national gesehen zu euch jetzt, Iguanas. Wie läuft es aktuell? Ich schätze, trainieren, also die Saison wurde ja unterbrochen. Sozusagen das Saisonfinale wurde euch genommen. Mit einem Highlight eigentlich, was noch ausstand. Ein Finalturnier der Euroleague 3, also einem europäischen Wettbewerb, was ihr ausgerichtet hättet. Traust du dir noch sehr hinterher oder hast du schon etwas überwunden?
Ja, also ich traue natürlich hinterher, aber ich habe auch große Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder ausrichten dürfen, wenn das alles stattfinden könnte oder wird. Und wir dann sogar noch ein besseres Setup bringen können, als wir es dieses Jahr hätten bringen können. Also das ist so mein Trost, den ich sozusagen mit mir trage. Ist natürlich alles sehr schade, aber ich hoffe, dass wir im neuen Jahr, wo dann vielleicht die Mannschaft noch regionaler aufgebaut sein wird, dann ein cooles Turnier, ein internationales Turnier für die Münchner und auch für unsere Gäste ausrichten dürfen.
Was meinst du mit die Mannschaft noch regionaler aufgestellt?
Ja, das ist so ein Ding der Corona-Krise. Also ich gehe jetzt nicht auf Spielersuche, wenn ich nicht weiß, wann die Liga losgeht, wie es weitergeht, wer reisen darf, wo diese ganze Reise hinführt. Das heißt, also wir werden sicherlich unseren Fokus auf die Mannschaft setzen, die wir haben und schauen, ob wir hier und da noch ein bisschen junges Talent und junges Blut dazu holen können und dann so in die Liga starten. Ich denke, wir haben letztes Jahr mit der Truppe, also der Kern, der da ist, der hätte auch viele Spiele gewinnen können, haben wir aber nicht. Das heißt, im neuen Jahr können wir es besser machen und deswegen setze ich da schon viel Hoffnung drauf, dass wir in der Form nochmal zusammenbleiben, mit einem oder ohne Ausländer, sagen wir mal, und dann diesen Aufbau, den wir letztes Jahr geleistet haben, nochmal so ein bisschen die Ernte uns abholen können.
Das heißt, dieser Sommer ist, also letzten Sommer hattest du 3 internationale Verpflichtungen mit Eamon Wood, Sif Eliahu und Hubert Hager aus Österreich. Das heißt, dieser Sommer ist in der Hinsicht ein bisschen entspannter oder kommt dafür anderer sportlicher Stress dazu?
Ja, was heißt, also es ist tatsächlich so, dass die Pause, die hat mir unheimlich gut getan. Ja, ich habe auch wirklich mal nichts gemacht.
Das heißt, schlussfolge ich einfach mal, wenn diesen Sommer nicht so viele internationale Verpflichtungen kommen, letztes Jahr hattet ihr 3, ist es ein bisschen entspannter aktuell für dich der Sommer, weil du dich nicht so umschauen musst, oder kommt dafür anderes Zeugs dazu?
Na, also bei mir ist tatsächlich so, dass ich jetzt nach dem Umzug und mit dem Corona wirklich einfach fast nichts gemacht habe, was den Verein betrifft, der uns hier und da gehört, aber ich habe wirklich diese Zeit auch mal mit der Familie genossen und war jeden Tag fast zu Hause ich war ja wirklich noch nie, seitdem ich eine Familie habe, eine ganze Woche lang abends zu Hause und die Johanna theoretisch auch nicht. Insofern haben wir das tatsächlich jetzt mal genossen, auch mal für die Familie da zu sein und sonst weniger zu tun. Ich habe mich auf meinen Beruf konzentriert und eben auf die Familie und Basketball war jetzt eigentlich dadurch, dass man nicht spielen darf und dadurch, dass man auch nicht weiß, wann man wieder spielen darf, war das wirklich eine Randerscheinung in meinem Leben die letzten Monate. Aber ich hoffe, dass wir jetzt so langsam, wenn sich das lichtet, trotzdem wieder Gas geben können und die Mannschaft planen können und bald wieder diese Motivation von letztem Jahr wieder auffangen können.
So, na, du sprichst es an, also die Beschränkungen sind ja schon gelockert etwas. Habt ihr euch schon wieder gesehen innerhalb der Mannschaft? Also von Angesicht zu Angesicht oder läuft noch alles so wie bei uns gerade virtuell, digital?
Ja, wir haben uns tatsächlich nur so ein paar Mal virtuell getroffen, aber nicht um zu fragen, wie es weitergeht, sondern eher, weil wir uns halt wieder mal sehen wollten, so als Mannschaft, als Freundeskreis, und haben dann nicht über Basketball geredet, sondern eher, wie es uns allen geht und was so jeder treibt in dieser Zeit, so wie wir das gerade machen, mehr oder weniger. Und was jetzt aber ist, dass die Kaderspieler haben gestern wieder trainiert. Also Kate war in der Halle, Kate Lang, die eigentlich in Alabama studiert, aber wenn halt keine Uni ist, ist sie ja hier zu Hause. Und Laura und Johanna waren zusammen in der Halle. Also man darf wieder Kadertraining langsam starten. Und ich muss jetzt mal meine Fühler zur Stadt ausstrecken, wie das mit dem Vereinstraining in kleinen Gruppen aussieht und so weiter. Wobei ich da auch wirklich den Herr Söder sehr respektiere, was er immer sagt. Und das für unseren Verein natürlich auch gilt, dass die Bedacht und die Vorsicht vor allem kommt und nicht da, dass wir wieder zocken können und aufeinander losgehen und dann wieder Vollkontaktsport anfangen werden. Da bin ich kein Freund davon.
Okay, das heißt aber, wenn du so langsam Richtung Training denkst, gibt es einen übergeordneten Zeitplan irgendwie von der Liga? Ich meine, alle Sportarten hört man ja Sachen, Bundesliga, Fußball läuft. Hat schon irgendwie an Rollstuhlbasketball gedacht oder gibt es da von oben schon irgendwie Zeitpläne?
Ja, es gibt tatsächlich jetzt, also wir haben uns Anfang Mai mit allen Bundesligisten getroffen und darauf basierend wurde jetzt ein theoretischer Zeitplan aufgestellt für eine reguläre Saison ab Anfang Oktober, für eine kürzere Saison ab Anfang November und für so eine abgeschnittene Saison ab Anfang Januar. Und jetzt Anfang Juni treffen wir uns wieder und schauen dann, in welche Richtung es gehen könnte. Also die Lockerungen, die sind zwar alle da, aber der Virus ist ja auch noch da. Also es macht keinen Sinn, jetzt Richtung die nächsten ein, zwei Monate zu planen, wieder mit Vorbereitungen zu beginnen. Und dann kommt man schon ganz schnell in Juli, August. Und wenn man im August nicht anfangen darf, sich vorzubereiten, dann ist es auch schwierig, irgendwie Anfang Oktober zu starten. Also ich sehe da noch kein Licht am Ende des Tunnels und bin mal gespannt, was da rauskommt. Aber die Planung ist da, es wird so langsam aufgestellt, in welche Richtung es gehen könnte. Und der Meldeschluss ist Ende Juli. Das heißt, wir werden jetzt auch im Juni mal anfangen zu schauen, wer sich in welcher Mannschaft positionieren möchte, wo es vielleicht Potenziale gibt, Junge, die man in unseren Verein auch integrieren kann, damit wir nächstes Jahr dann mit ein bisschen frischem Blut und neuen Talenten hoffentlich irgendwann mal eine coole Saison spielen können.
Also so langsam, gemächlich geht's los für die Ligue 1 mit der Planung. Eine andere Planung, über die wir noch nicht geredet haben, steht ja auch an. Du möchtest ja etwas zurücksteppen von der Trainerbank oder von der Seitenlinie nur ins organisatorische Glied, sag ich mal. Hat das auch was damit zu tun, was du gerade angesprochen hast und was ich ja nur bestätigen kann, dass du die letzten Jahre dich ja fast aufgeopfert hast. Also man hat dich ja ziemlich oft mit verwurstelten Haaren und Ringen unter den Augen gesehen.
Ja, also es ist natürlich so, dass ich jetzt schon angefangen habe, letztes Jahr ein bisschen meinen Fokus umzustellen. Also das zweite Kind kam ja, ich habe meinen Beruf gewechselt. Ich bin jetzt wieder sehr motiviert, hier im neuen Beruf erfolgreich zu sein. Ich habe die Junioren-Nationalmannschaft schon vorher abgegeben. Ich habe mein Trainer-Ausbilderamt schon abgegeben vorher. Und jetzt wäre halt der nächste Schritt, jetzt bin ich immer noch so ein bisschen dreigeteilt oder viergeteilt. Ich war Trainer letztes Jahr, ich bin immer noch Vorstand, Familie, Beruf. Also ich habe immer noch vier Herkulesaufgaben, die ich irgendwie meistern muss. Und da wäre es jetzt mit dem neuen Abstand auch zu München natürlich sinnvoll zu sagen, okay, ich kann nicht viermal die Woche nach München reinfahren mit einem 40 bis 60 Stunden Wochenjob auf den Schultern und Familie zu Hause, und dass man halt eben dieses Amt jemandem gibt, der das kann, der aber gleichzeitig eben auch diese Qualität mitbringt, die ich zusammen mit der Moni und Flo früher hatte. und jetzt aber hoffentlich dann jemand Neues dann haben wird. Wobei es auch so ist, dass ich die Mannschaft jetzt nicht irgendwie fallen lassen würde, wenn wir diesen jemand nicht finden. Aber doch darauf hoffe, dass die Moni weiter am Ball bleibt, der Flo, soweit es geht, mitmacht. Auch der ist ja auch ziemlich weit entfernt, der kann jetzt auch nicht vier Tage die Woche in München sein.
Moni Wiesnitz und Flo Fischer, deine beiden Co-Trainer, nur zur Erläuterung.
Moni Wiesnitz und Flo Fischer, dass die weiter am Ball bleiben wollen, das hoffe ich sehr. Aber dass wir dann halt auch noch jemanden dazu finden, der neue Impulse gibt für die Mannschaft und da halt wieder für neuen Schwung sorgt. Unabhängig davon, wer dann jetzt als erster Trainer an der Seitenlinie steht.
Aber gibt es schon konkrete Kandidaten oder Gespräche?
Na, ich habe so ein, zwei Namen im Kopf und habe es auch mal so ein bisschen anklingen lassen, aber das muss ich jetzt mal alles konkretisieren und vertiefen, wie das so weitergehen könnte und wer das sein könnte. Also es gibt, wie gesagt, also es muss etwas sein, das Hand und Fuß hat. Es kann nicht einfach irgendein Experiment sein, weil ich denke, dass die Mannschaft halt wirklich einen sehr guten Trainer verdient hat. Und da gibt es nicht so viele davon. Und da muss man einfach schauen, dass man wirklich die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut auffängt, wenn ich jetzt mal gehe. Und das kann die Moni auf jeden Fall mitmachen. Und mit der muss ich auch mal reden. Aber ich hoffe, dass wir dann noch ein, zwei junge Trainer in den ganzen Vereinsaufbau mit integrieren können.
Die Mannschaft weiß ja auch schon dementsprechend Bescheid, aber die kann es nachvollziehen oder war da erstmal die Bestürzung groß?
Nein, die Mannschaft weiß das schon. Es wissen alle schon, dass ich jetzt nicht auf Dauer irgendwie die erste Mannschaft trainieren werde. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein laufender Prozess ist. Wir sind keine Profimannschaft, die jedes Jahr irgendwie ihren Kader austauscht und auf ein paar Stützen baut, sondern es ist halt eher andersrum, dass wir jetzt so eine verwachsene Truppe sind und es gibt nur sehr wenige Trainerbeispiele wie jetzt Wenger oder Ferguson, die da über Jahre Erfolg haben. Aber die haben halt immer mal wieder neue Spieler, neue Impulse von außen. Und wir haben das eben nicht. Wir sind sehr regional. Die jungen Spieler, die dazukommen, die finden das natürlich immer klasse, was wir machen, weil es für die neu ist. Und ich versuche natürlich immer neue Impulse zu setzen über die Jahre. Aber man sieht halt bei Mannschaften wie Real Madrid oder Barcelona, wo halt ein Messi oder ein Ramos regieren, dass da halt die Trainer auch mal wechseln müssen und dass das dann auch wieder neue Kräfte freisetzt in einer Mannschaft. Und das, glaube ich, verbunden mit dem, dass ich dann mehr Zeit für den Verein habe, was ja der Mannschaft dann von außen auch wieder hoffentlich gut tun würde, ist das für alle eine Win-Win-Situation, wenn wir da mal frisches Gedankengut integrieren würden.
Das heißt, die Iguanas, der Gegenentwurf zu Sir Alex Ferguson als Verein, Qualität soll aber bleiben.
Genau, die Regierung soll bleiben, die Qualität soll bleiben, aber es wäre schon schön, wenn da mal wieder jemand, der wirklich die Zeit und die Motivation voll hundertprozentig auf den Basketball fokussieren kann, wieder an der Seitenlinie steht, ja.
Na dann, hundertprozentiges Dankeschön, Benni, für das Gespräch und dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und Grüße nach Kolbermoor und an die Familie.
Sehr Grüße an das Team, bis bald.
Ciao.
Ciao.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.